Wir haben schon so viel gehört zum Thema Dank und Dankbarkeit. Und ich muss schon sagen, auch bei dieser Geschichte oder diesem Dialog über die Ehre, da habe ich gedacht, eigentlich brauchte man gar nichts mehr zu sagen jetzt. Nicht? Das war ja nun wirklich auch schon eine Predigt. Ich kannte die Geschichte zwar schon, aber das ist wirklich ein ganz großes Wunder. Nicht? Und solche Begebenheiten und Geschichten, die helfen uns, ein bisschen aufmerksamer zu werden, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, über das, was Gott alles geschaffen hat, was er gemacht hat und womit er uns gesegnet hat. Und deswegen glaube ich auch, dass trotzdem die Predigt nicht noch zu viel ist, sondern dass wir noch einiges mehr hören können. Aber ich möchte nicht mit einem Ausrufungszeichen beginnen. Das ist ja ein komisches Ding hier. Ja. Sondern mit einem Fragezeichen, das wir alle sehr, sehr gut kennen, nämlich mit einem Warum. Warum lässt Gott das zu, dass die Sonne über alle Menschen ihr Licht verströmt, dass der Regen die Erde feuchtet, dass Pflanzen aufwachsen und Blumen blühen, dass Bäume leben und Früchte bringen, dass Vögel und Insekten durch die Luft schwirren, Fische das Wasser beleben und Menschen und Tiere die Erde bevölkern? Warum lässt Gott das zu, dass Mann und Frau sich in Liebe erkennen, dass Kinder geboren und groß werden, dass Augen sehen, Ohren hören, Hände tasten, Menschen miteinander sprechen können? Warum lässt Gott das zu, dass Menschen Musik machen und anhören, Bücher schreiben und lesen, Häuser bauen und bewohnen können? Warum lässt Gott das zu, dass es Jahreszeiten und Festzeiten, Saat und Ernte, Himmel und Erde, Land und Meer, Berge und Täler, Flüsse und Meere, Wege und Ziele gibt? Warum lässt Gott das zu, dass wir atmen und essen, singen und tanzen, nehmen und geben, festhalten und loslassen, forschen und erkennen, planen und aufbauen können? Warum lässt Gott das zu, dass Menschen zu ihm kommen, mit ihm reden, unter seiner Obhut Zuflucht finden und für ihre Sünde Vergebung erlangen können? Warum lässt Gott das zu, dass sein Sohn Jesus Christus für uns lebt und leidet und stirbt und aufersteht und wiederkommt, damit wir nach einem erfüllten Leben hier an einem ewigen Leben dort mit Gott teilhaben dürfen? Warum lässt Gott das alles zu? Das ist mal die andere Seite dieser Frage, nicht? Wir kennen die Frage alle, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu, dass es mir so schlecht geht, dass ich so krank geworden bin? Oder dieses schreckliche Unglück oder dieses Böse des Menschen, ja, dass er auch anderen Böse antut. Warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Und wir machen Gott verantwortlich für all das Böse und Schlechte und für all das Negative und vergessen doch diese Seite des Warum. Und ich meine, diese Seite, die führt unweigerlich in die Dankbarkeit. Für Christen ist der Erntedanksonntag nicht nur ein kalendermäßiges Fest, sondern ein wichtiger Einschnitt im Ablauf des Kirchenjahres, um daran erinnert zu werden, welch einen reichen und in Europa satt genossen haben, und zwar nicht nur Früchte und Gemüse, ja, wie wir sie hier auch wunderschön dekoriert und aufgebaut sehen können. Und das ist ja eigentlich nur ein kleiner Klacks von dem, was wir wirklich hatten und geschenkt bekommen haben, sondern auch eine Erinnerung an alles, was überhaupt unseren Lebensstandard und unsere Lebensqualität ausmacht und was diesen Tag eben nicht nur zu einem Erntedank, sondern zu einem besonderen Danktag macht. So erinnert dieser Tag uns zum Beispiel daran, und das hat Ellen auch gerade schon mit den Kindern in diesem Gebet zum Ausdruck gebracht, dass Gott uns immer wieder geholfen hat. Jeder von uns könnte davon Geschichten schreiben und er könnte Zeugnis ablegen. Die Zeit würde nicht ausreichen. Dieser Tag erinnert uns, dass Gott Gebete erhört hat. Und wenn er sie nicht erhört hat, dass er uns mit seinem Trost umarmt hat. dass wir Arbeit und genügend Brot hatten, warme Wohnungen, Familie und Freunde und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten in der Gemeinde und alle Freiheit, Gemeinde zu sein und Gott unbehelligt loben zu können. Auch eignet sich dieser Danktag meines Erachtens nach dazu, uns daran zu erinnern, dass wir Krieg mit all seinen hässlichen Seiten nun schon seit vielen Jahrzehnten nur aus dem Fernsehen kennen, wo er weit entfernt in anderen Völkern manchmal jahrelang stattfindet. Und wir stattdessen in Frieden und in einer geordneten Volksgemeinschaft leben können. Auch daran erinnert uns oder sollte uns dieser Danktag erinnern dürfen. Und wenn wir an die schreckliche Tragödie des Erdbebens und des Tsunamis denken, die in der vergangenen Woche Zehntausende Menschen in Indonesien heimgesucht hat, dann erinnert uns dieser Danktag auch daran, ich wage mal so einen vermessenen Ausdruck, erinnert uns irgendwie daran, dass wir von Gottes Gnade und Güte und doch, das ist noch längst nicht alles. Und doch, wenn ich ehrlich bin, muss ich bekennen, dass ich vieles von dem, was Gott uns allen, aber auch mir persönlich geschenkt hatte, einfach so hingenommen habe. Ohne meistens darüber nachzudenken, dass diese ganze Summe von Segnungen ausschließlich Zeichen der Liebe und Güte und Gnade Gottes an uns und an mich persönlich gewesen sind. Ich habe zum Beispiel sehr oft meine Gesundheit, die schöne Wohnung, die wir bewohnen dürfen, das überreiche Angebot an Lebensmitteln im Supermarkt und die Möglichkeit, mir davon eben nicht nur ausreichend, sondern mehr als ausreichend leisten zu können, einfach als selbstverständlich hingenommen. Ja klar, danke Gott. Auch ein Dankgebet, das kam schon, aber oft war es das auch schon. Und schließlich, ja, und ich möchte hier einfach auch mal ganz vermessen auch auf andere schließen. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht und ging. Wie kommt das eigentlich, meine Geschwister und Hörer, dass wir Gott gegenüber oft so vergesslich sind, dass Dankbarkeit eher so einer verkümmerten Pflanze in uns gleicht als einem starken Trieb, Gott immer wieder in angemessener Weise zu loben, wenn wir doch sehen und spüren und schmecken und sehen, wie freundlich er zu uns ist. Nicht umsonst fordert sein Wort uns auf und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sind so vergesslich. Warum schränken wir unseren Dank dem Geber aller Gaben dennoch viel zu oft in wirklich einer beschämenden Weise ein? Ich muss sagen, bei mir kommt das manchmal, oder ich habe es manchmal ganz deutlich gespürt, wenn es um mein Geld ging, mein Geld für das Reich Gottes. Ja, das kam oft nicht so großzügig, aber wenn es darum geht, Gott und sein Reich zu bauen, sind wir sehr oft bemessen. Liegt das an unserer menschlichen oder auch für uns Christen an unserer alten Natur? Und wenn ja, dann frage ich mich, warum konnte eigentlich der Heilige Geist noch nicht schon viel mehr an uns und in uns verändern zum Lob und zum Dank Gottes? Aber ich möchte eigentlich nicht so bei dieser Frage stehen bleiben, sondern wir haben ja diese Begebenheit gehört von den 10 aussätzigen Männern, die Ellen uns aus der Neuen Genfer Übersetzung gelesen hat. Und ich möchte diese Geschichte nutzen, so als Grundlage dafür, einfach so den Spuren der Dankbarkeit und des Wesens der Dankbarkeit auf den Grund zu kommen. Das wird gar nicht so sehr tief theologisch sein, sondern es wird vielleicht eher nur sein, ein ganz kleiner Hakenpunkt sein, ja, der uns zeigen kann oder helfen kann, das Wesen der Dankbarkeit viel, viel mehr zu praktizieren und uns dessen bewusst zu sein. Und wenn ich jetzt diese Verse noch einmal lese, in kleinen Abschnitten allerdings, dann habe ich meine erste Hauptaussage überschrieben mit der Hilfeschrei. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Und kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. In diesen beiden ersten Versen erleben wir etwas Entscheidendes. Jesus ist mit seinen Jüngern im Grenzgebiet von Samarien und Galiläa unterwegs, als ihm außerhalb eines Dorfes 10 vom Aussatz entstellte Männer entgegenkommen. Männer, die durch ihre Krankheit als unrein galten und mit anderen Aussätzigen auch aus Angst vor Ansteckung gedrungen seien, in ihrer Verzweiflung, aber auch in einer neu aufflammenden Hoffnung, anders kann ich mir das nicht vorstellen, durchbrachen sie entgegen allen Reinheitsvorschriften ihr Ghetto des Ausgeschlossenseins und sie machten sich auf zu Jesus. 10 Mann mit einem großen Problem und einer noch größeren Hoffnung. Können wir uns das vorstellen? Vielleicht nicht so sehr, wo wir doch so gesund sind. Und als sie mit einigem Abstand in die Nähe von Jesus gekommen waren, da ist es nur ein Satz, den Lukas berichtet, ein Satz, der die Herzen dieser Männer bewegte und in einem Hoffnungsschrei das Herz Jesu erreicht. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Diese Männer hatten keine Lebensqualität mehr. Sie führten kein normales Leben mehr. Sie hatten keine Familie mehr, die ihren Lebensmittelpunkt ausmachte. Sie hatten keinen Beruf mehr, dem sie Tag für Tag ganz normal, vielleicht frühmorgens schon nachgehen konnten. Sie hatten keine Aufstiegschancen. Sie hatten nur noch diese eine Hoffnung, Jesus. Er kann uns gesund machen. Wir alle, wir haben es schon reichlich gehört, wir haben alles satt und in Fülle und nicht selten sogar bis zum Überdruss. Oft wissen wir gar nicht, wohin mit all den vielen Kleidern, und unsere Medizinschränke quellen über von Pillen und Mitteln und unsere Kühlschränke sind prall gefüllt. Es ist sicherlich nichts Neues, aber vor einiger Zeit, immer wieder kommt es ja auch mal im Fernsehen, da sah ich eine Sendung über die Vernichtung von Lebensmitteln. Länder, die in der EU sind, kennen fast nur noch genormten Lebensmittel. Gerade Gurken, weil sie gewinnbringender verpackt werden können. Kartoffeln gilt für viele, Obstsorten und Gemüsesorten, alles muss frisch aussehen und zum Verkauf anreizen und die Verfallsdaten für Obst und Gemüse und überhaupt für Lebensmittel legt die Lebensmittelindustrie selbst fest, um möglichst schnell Neues wieder frisch Aussehendes anzubieten. Und hunderttausende Tonnen von noch guten und noch wochenlang essbaren Lebensmitteln kommen in die Pressen und werden einfach vernichtet. Der Kreislauf von Kaufen und Konsumieren hat eine sündhafte Maschinerie in Gang gesetzt, die jede Ehrfurcht und Ethik vermissen lässt. Da können wir schon mit dem Finger auf die da zeigen, die das so machen, aber auch wir selber sind darin eingebunden, wenn ich da zum Beispiel auch an unsere Urlaube denke. Die können gar nicht außergewöhnlicher sein. Wir brauchen es heute, das Besondere zu genießen. Vielleicht braucht es mancher sogar, um damit ein bisschen anzugeben. Und damit unser Wohlergehen nur ja kein abruptes Ende finden kann, sind wir gegen und für fast alles versichert. Wir haben wirklich fast alles, was wir nur haben können. Ich könnte hier mal fragen, stimmt ihr da mit mir überein? Ja, nicht? So ist es. Diese 10 Männer hatten nichts mehr. Sie hatten nur noch ihre faulen, absterbenden Glieder, ihr Ausgeschlossensein von ihren Familien und aus allem gesellschaftlichen Leben. Sie hatten nichts mehr als nur noch diese eine neu aufkeimende Hoffnung, Jesus. Und so schreien sie ihm entgegen in der Luther-Übersetzung: Meister, Rabbi, hab Erbarmen mit uns. In dieser Hoffnung liegt ihr Bekenntnis. Wir haben nichts, womit wir oder wodurch wir noch leben können. Du aber hast alles und du kannst es uns geben. Meister, Rabbi, sie trauen ihm zu, mit ihrem Aussatz fertig zu werden, gegen alle Vernunft. Hab Erbarmen, er kann es. Hab Erbarmen, hör unseren Schrei, sieh unsere Sehnsucht nach Heilung und Leben, hilf uns, gesund zu werden. Hab Erbarmen mit uns. Diese 10 ausgestoßenen Männer fordern die Barmherzigkeit Gottes heraus. Erbarmen kommt von Barmherzigkeit. Und in diesem Wort, wir hören es ja, da steckt das Wort Herz. Sie appellieren an das Herz Gottes. Erbarmen. Hättest du noch einen oder mehrere Gründe, Jesus entgegenzugehen, um bei ihm Erbarmen zu suchen und zu finden? Ja, lass es mich ruhig einmal spitz und ein wenig polemisch formulieren. Sind wir nicht im Grunde genommen so satt, so besetzt mit Terminen und Pflichten und Aufgaben, mit Gesundsein, mit Geld ausgeben und Geld zu verdienen? Wozu brauchen wir eigentlich da noch Gott? Wissen wir eigentlich noch um eine echte Bedürftigkeit? Wissen wir eigentlich noch um unsere Abhängigkeit von dem Geber aller Gaben, von dem Geber und Schöpfer unseres Lebens und unseres Gesundseins? Oder neigen wir nicht manchmal sogar dazu zu glauben, Gott einen Gefallen zu tun mit unserem Glauben, mit unseren Gottesdiensten, mit unserer Dankbarkeit? Natürlich ist das bei vielen nicht so. Wenn ich zum Beispiel an dieses Zeugnis von der Nicole gerade zurückdenke, dass sie in einer so übersprudelnden Weise, in so einer, ja, also so eine, das ging ganz tief. Ja, wenn ich daran denke, dann sehe ich, nicht alles hat mit Undankbarkeit zu tun. Und ich glaube auch, dass viele von uns, vielleicht die meisten sogar, wollen. Ja, aber in einem Gottesdienst, da können wir es gemeinsam tun, auch in den Lobpreisliedern oder auch im Hören auf sein Wort. Und dennoch sind diese polemisch gestellten Fragen wirklich so überflüssig, meine Geschwister? Was hätten wir zum Beispiel in diesem Augenblick jetzt nötig, um das Erbarmen Gottes zu finden? Was darf er noch in unseren christlichen Herzen und Familien und Gewohnheiten finden, das dringend seiner Heilung bedarf? Und seht, wenn wir kaum noch etwas nötig haben, warum sollten wir dann von Natur aus Gott von Herzen dankbar sein? Oder gibt es doch noch, bei allem Segen, den wir genießen dürfen, ein tägliches Bedürfnis, das wir tief im Herzen spüren und das uns auch beten und rufen lässt, Meister, Rabbi, erbarme dich. Und dann kommt Lukas 17, Vers 14, das Erbarmen Gottes. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wie oft haben wir diese Geschichte schon gehört oder gelesen? Was sagt sie uns eigentlich noch? Dieser schlichte Vers, fast beinahe trocken, der ganze Ausdruck, ja, kaum irgendwie lässt dieser Vers spüren, dass hier etwas ganz Gewaltiges passiert. Und wisst ihr, was das Gewaltige war? Jesus sah sie an. Jesus sieht sie an. Was mag er in diesem Moment, als er sie ansah, wohl gesehen haben in den Gesichtern dieser Ausgestoßenen und Verstümmelten? Wir müssen hier gar nichts hineinlesen, was hier nicht steht. Aber ich bin sicher, er hat hier nicht nur den Aussatz dieser Männer gesehen. Er hat nach Leben gesehen, er hat ihre Lebensarmut gesehen, er hat ihre Hoffnung gesehen, er hat ihren Glauben gesehen. Wenn Jesus in diesem Moment dich ansieht, und auch mich, was meint ihr, was wird er sehen? Nur unsere Schwächen? Oder nur unsere Stärken? Nur unser Versagen? Nur unser Seufzen? Nur unseren Lobpreis? Oder wird er uns nicht doch ganz so sehen, wie wir ganz sind? Es gibt nichts Größeres, und das kann ich wirklich auch schon aus Erfahrung mittlerweile sagen, als ein von Jesus angesehener Mensch zu sein. Denn das bedeutet, dass er auch das an uns kennt und sieht, was uns fehlt. Was wir trotz all unserem Wohlstand nötig haben und brauchen. Und wenn er das sieht, dann ist er da, um uns anzusehen und uns lieb zu haben und uns an sich zu ziehen und uns dann loszuschicken ins Leben hinein. Wenn unser Aussatz, von dem auch wir befallen sein können oder sind, wenn unser Aussatz vielleicht heißt Sünde und Jesus uns ansieht, weil wir um dieses Ansehen von ihm gefleht haben, dann wird er uns ganz sicher sagen, geht und zeigt euch der Gesundheitsbehörde, geht und zeigt es anderen, dass ich euch angesehen und geheilt habe. Geht als angesehene Menschen. Jesus macht uns gesellschaftsfähig. Sein Mich-Ansehen verschafft mir Ansehen und Gemeinschaft mit Gott. Er macht heil, er macht gesund, er öffnet mir die Augen für das, was im wahrsten Sinne des Wortes notwendig ist. Und er gibt mir ein Leben, das wirklich, wie wir es manchmal auch in einem Lobpreislied singen, 10.000-fache Ursachen für Dankbarkeit. Weil denken wir nur die da vorne, nur die anderen. Nein, du bist ein von Gott gesehener und angesehener Mensch, ganz egal. Und ganz egal, was er an dir sieht. Er möchte zu dir und mir sagen, gehe und sei gesund und empfange von mir, was in dir tiefe Dankbarkeit bewirkt. Mich berührt dieser Text ungeheuer. 10 Aussätzige, mit denen andere nichts zu tun haben wollten und damals auch nichts zu tun haben durften. Und hier einer, der sie ansieht, für den sie lebenswerte und liebenswerte Menschen sind. Ich habe schon manchmal Gott um Vergebung bitten müssen, wenn ich dran denke an jemanden, ja, zum Beispiel an eine Person, die mich sehr mochte und wenn wir uns begegneten, mich immer wieder umarmte und mir auch einen Kuss auf die Wange drückte. Und das war mir so, ja, sie war mir so insgesamt so unangenehm. Und ich habe einen Bogen um sie gemacht. Und hier Menschen, die von anderen eben nicht angesehen wurden, vor denen man sich vielleicht ekelte. Und er sieht sie an. 10 Männer, die er losschickt ins neue Leben hinein. Und dann steht hier tatsächlich das Ungeheuerliche in diesem schlichten Vers. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Kein Brimborium, kein Heilungsgottesdienst, nichts Aufsehenerregendes, sondern als sie ihre Hoffnung hinausgeschrien hatten, kam ihr Glaube dazu. Und als er dann redete, dann gingen sie. Und während sie taten, was Jesus gesagt hatte, erfüllten sich ihre Hoffnungen. Welch ein Geschehen, meine Geschwister. Und ich habe mich gefragt, auf welchem Weg bin ich eigentlich? Auf welchem Weg bist du? Sind es Wege, die Jesus uns aufgefordert hat zu gehen, um gesund zu werden? Wenn ja, dann sind es auch Wege, die uns unmittelbar in die Dankbarkeit und lese noch einmal die Verse 15 bis 19. Einer von ihnen kam zurück. Als er sah, dass er geheilt war, er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren, um Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Also wir wissen oder haben gerade gehört, wie diese Begebenheit leider ausging. Nämlich, dass 9 dieser Männer, aus welchen Gründen auch immer, kein Wort des Dankens für Jesus übrig hatte. Dass es keinem dieser 9 einfiel, wenigstens anständiger Weise, wie es sich gehört hätte, ihrem Heiler eine Regung des Dankens zurückzugeben. Vergessen die Zeit des Leides und der Not. Vergessen, dass sie gerade eben noch keine Zukunft hatten. Das ist ein sehr deprimierender Blick. Und deswegen ist es gut, wenn wir viel lieber noch einen ganz, ganz kurzen Blick auf diesen einen richten, der zu Jesus zurückkam, und an ihm sehen, wie das Wesen der Dankbarkeit aussieht. Als dieser eine erkannte, welches Wunder an ihm geschehen war, welches Wunder, da fängt er an, Gott zu preisen, wirft sich vor Jesus nieder und dankt ihm für sein neu geschenktes Leben. Es ist zwar schon 8 Jahre her, aber vielleicht kann auch noch irgendeiner von euch sich an die erschütternden Bilder von einem Grubenunglück in Chile erinnern. Gibt es jemanden, der sich noch erinnern kann? Ja, es sind ein paar. Das hat auch seinen Grund, denn diese Bilder, die gingen damals wochenlang um die Welt. 27 oder mehr Bergleute wurden von einer Rettungsbombe zu den Bergleuten in die Tiefe herabgelassen werden konnten, die dort unten im Dunkeln in einer Luftblase überlebt hatten. Und dann wurde unter dem Jubel der Angehörigen und vor Fernsehkameras aus der ganzen Welt einer nach dem anderen mit dieser Rettungsbombe aus dem Eingeschlossensein ans Licht herauf befördert. Aber das, was sich mir ganz tief eingeprägt hatte an dieser ganzen Rettungsaktion, das war dieser eine Augenblick und dieses eine Bild, als einer der Bergleute, und wie sich später herausstellte, der Christ gewesen ist, kaum dass er die Rettungskapsel verlassen hatte, auf die Knie fiel und mit gefalteten Händen Gott dankte. Etwas absolut Seltenes in allen Berichten von Rettungen. Das hat mich stark an den gesund gewordenen Aussätzigen erinnert. Er hatte begriffen, welche Barmherzigkeit an ihm geschehen ist. Ganz sicherlich wird er auch mit seinen Angehörigen, wenn er welche gehabt haben sollte, fröhlich gefeiert haben. Aber sein erster Weg und seine erste Regung waren Lob und Dank, dem Ehre zu geben, der ihn angesehen und gerettet hatte, ohne darauf zu achten, was die umstehenden Menschen und Fernsehkameras alles einfangen würden oder dachten. Das Wesen der Dankbarkeit, meine Geschwister, das entspringt einer tiefen Erfahrung mit Gott oder allen Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben. Wer Jesus in seiner Macht erfahren hat, der muss ihm die Ehre geben. Wer errettet worden ist, der will seinem Retter danken. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir das verinnerlichen durch den Geist Gottes, dass unsere Gebetsabende, die wir in der Gemeinde haben, in Zukunft ganz anders besucht werden. Ganz anders. Denn wer gerettet worden ist, nicht nur unsere Bitten und Fürbitten ja Gott gegenüber aussprechen, sondern auch ihm danken und loben und preisen, da haben wir eine wundervolle Gelegenheit dazu. Natürlich, das Wesen der Dankbarkeit ist nicht nur immer zu jubeln und glücklich zu sein, sondern den Grund allen Jubels und den Grund all unseres Glücks zu ehren. Und das gilt sicherlich eben nicht nur für solche außergewöhnlichen Lebenssituationen wie in diesem neutestamentlichen Geschehen mit den 10 aussätzigen Männern, sondern das gilt auch für alle unsere täglichen Segnungen, die jeder von uns in Hülle und Fülle durch unseren guten Gott erfährt. Wann hast du das letzte Mal für deine Arbeitsstelle gedankt, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Rente, für deine Gesundheit, für deine Gemeinde? Ich habe hier einen ganz schönen Artikel gefunden, den jemand hier mal geschrieben hat, der genau hier jetzt hineinpasst, bevor ich auch dann zum Ende komme. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle. Weil das bedeutet ja, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt. Das kann ich buchstäblich nehmen. Weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier. dass ich aufräumen musste. Ich habe es heute Morgen so gedacht, und ich habe gerade gehört, gestern war Jugendgottesdienst, das konnte man heute Morgen noch sehen da unten. Ja, statt sich zu ärgern, Dankbarkeit. Ja, weil das bedeutet ja, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht und die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über unsere Regierung, weil das bedeutet, wir leben am Ende des Parkplatzes. Ganz ehrlich, sind wir das? Weil das bedeutet ja, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die liebe Schwester hinter mir, die so schrecklich singt, so schrecklich falsch singt. Weil das bedeutet ja, dass ich gut hören kann. Ich bin dankbar für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt. Ich bin noch dankbar, dass er jetzt nicht mehr so ganz früh klingelt. Ja, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Meine lieben Geschwister, das Glück von der Heilung von 10 Menschen, von dem dieser Lukas-Text durchdrungen ist, er verschweigt uns nicht, wie es mit der Dankbarkeit bei uns und auch oft genug bei uns Christen wirklich bestellt ist. Und wenn das hier so ein bisschen humorvoll rübergekommen ist, wenn wir das wirklich prüfen, dann muss ich schon sagen, ich bin nicht wirklich immer dankbar dafür. Ich bin so schnell aufgeregt, wenn vor mir einer so langsam dahin zuckelt. Statt zu danken, dass ich ein tolles Auto habe, mit dem ich hier zur Gemeinde kommen kann, einkaufen kann und so weiter. Also hier könnte man noch eine ganze Menge sagen. Und das ist wie ein bitterer Wermutstropfen, wenn der, der dieses Glück und neues Leben möglich gemacht hat, hier in der Geschichte traurig fragen muss, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus manchmal auch so seine Gemeinde erlebt. Und ich glaube, dass die Enttäuschung hier, die Enttäuschung, die Jesus hatte, noch dadurch verstärkt wurde, dass dieses Wort deshalb auch umso mehr eine Mahnung an uns, die wir zu Jesus gehören, und ihm doch mit der gebührenden Dankbarkeit zu begegnen. Und das eben nicht nur so pauschal, sondern ganz speziell, jeder persönlich. Vielleicht ist das auch eine Mahnung und Erinnerung daran, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Leben und Hoffnung versprühen mögen. Der Psalmbeter David war von Dankbarkeit Gott gegenüber tief erfüllt. Seine Lieder und seine Gebete drücken das immer wieder aus. In Psalm 30, Vers 13, darum will ich dir danken in Ewigkeit. Und in Psalm 56, Vers 13, ich habe dir gelobt, dass ich dir danken will. Und im Psalm 92, Vers 2, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen. Und im Psalm 104, geht ein zu seinen Toren mit Danken. Und im Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Und so weiter und so weiter. Und Paulus zeigt uns auch noch den Stellenwert der Dankbarkeit, wenn er in Römer 1, Vers 8 schreibt, aufs Erste danke ich meinem Gott. Und in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit. Das Wesen der Dankbarkeit bezeugt meine Haltung und meine Beziehung zu Jesus, zu meinem himmlischen Vater. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass ich und wir nicht nur an solchen Erntedanktagen wie heute daran erinnert werden müssen, unserem Herrn für unser Heil und für allen Segen, den wir genießen, wirklich und ehrlich und aufrichtig zu danken, sondern dass Dankbarkeit ein Ausdruck unserer neuen geistlichen Natur und Liebe zu ihm ist. Und wir können sicher sein, darüber freut sich unser Herr. Und das ist praktischer Lobpreis Und das